Ich möchte gerne mit uns beten zu Beginn. Vater, wir haben das gesungen, dass dein Wort für alle Zeit gilt. Und dafür danke ich dir, dass wir mit deinem Wort eine solide Basis haben, um dich kennenzulernen, um vertraut mit dir zu werden, uns mit deinen Ideen vertraut zu machen, die du für uns hast, für jeden Einzelnen, für deine Gemeinde und wie du durch deine Gemeinde diese Welt gestalten willst, wie du willst, dass deine Geschöpfe dich wiederentdecken, zu dir zurückkommen. So bitte ich, Vater, dass du zu uns redest heute und mit uns einen Schritt heute gehst. Amen. Liebe Gemeinde, mit der heutigen Predigt möchte ich eine Predigtreihe beginnen über den ersten Korintherbrief, und zwar die Kapitel 12 bis 14. Zum einen, weil ich darum gebeten wurde. Wir haben ja in der letzten Woche beim Gemeindeforum etwas zum Thema Prophetie in der Gemeinde gemacht. Jemand sagte, es gibt auch noch mehr Gaben als Prophetie. Kannst du nicht mal was dazu machen? Das stimmt, es gibt mehr Gaben und es stimmt auch, ich kann da was zu machen. Will ich also gerne tun. Aber zum anderen ist mir nochmal aufgefallen, dass Paulus in diesen drei Kapiteln etwas ganz Wesentliches sagt zum Wunder der Gemeinde und auch zum Wesen und zum Wunder der Gnadengabe. Und dabei hat Paulus im Blick, wie sich Gemeinde entwickeln soll und wie sich auch jeder einzelne Christ weiterentwickeln soll. Es gibt da eben einen Zusammenhang. Wenn man bei Jesus und bei Paulus schaut, wenn er über das Leben als Christen spricht, dann verwenden beide sehr oft Bilder und Vergleiche, die von Wachstum sprechen. Dass es also vorangeht und dass ein Zeichen von Leben, von Lebendigkeit letztlich Wachstum ist. Und wo kein Wachstum mehr ist, wo kein Leben mehr ist, da ist Friedhof. Das Ziel der Predigtreihe ist, dass am Ende möglichst viele von euch, die zuhören, ich selber auch, dass wir am Ende Freude haben, anderen Menschen durch unsere persönliche Berufung, durch die Gaben, die Gott uns schenkt, für andere Menschen Nutzen zu bringen. Dadurch Gemeinde zu bauen und auch sich selbst aufzubauen. Das gehört zusammen. Ich hoffe, dass das deutlich wird. Ich möchte beginnen mit einer Erfahrung zum Thema Bilanz ziehen, zum Thema Nutzen. Wird es heute öfters über das Thema Nutzen gehen, lasst euch davon nicht stören. Vor einigen Wochen bin ich auf einer Beerdigungsfeier gewesen und im Rahmen dieser Trauerfeier wurde dann am Ende Beiträge von 20 Leuten verlesen, die gesammelt worden sind zu dem Verstorbenen. Und alle diese in diesen kurzen Beiträgen wurde berichtet, was dieser Verstorbene für die Menschen bedeutet hat. Und das war sehr beeindruckend, sehr berührend. Da waren Aussagen, ich muss sie jetzt aus dem Kopf so ein bisschen zitieren. Der Verstorbene hat an mich geglaubt und hat mich dadurch ermutigt, wieder neu anzufangen. Oder er hat mir eine neue Chance gegeben. Er war mein Vorbild. Er war für mich wie ein Vater. So wie er seinen Beruf ausgeübt hat, will ich es auch tun. Und von dieser Art von Beiträgen gab es eine ganze Reihe, eine ganze Fülle. Und man konnte spüren, dass dieser Mensch in dem Leben von vielen anderen Menschen ganz viel Positives bewirkt hatte. Und selbst wenn man ihn nicht kannte, dann spürte man, das war ein Ermutiger, das war ein Brückenbauer, das war einer, der Menschen gefördert hat, ja, der ihnen mit der Liebe Jesu begegnet ist. Einer, der viel Kraft, viel Zeit, viel Energie in andere Menschen investiert hat. Nun ist es immer schade, wenn man sowas erst bei einer Trauerfeier hört. Der Verstorbene hat ja nicht mehr so viel davon. Aber es war doch so ein Stück Bilanzstunde und man konnte sehen, ja, welchen Nutzen im ganz positiven Sinne dieser Mensch im Leben anderer bewirkt hatte. Wir leben alle noch und das ist auch gut so. Und ich finde es gar nicht schädlich, wenn wir ruhig mal auch heute diesen Gottesdienst nutzen, ein bisschen Bilanz über das eigene Leben zu ziehen. Wer hat eigentlich einen positiven Nutzen von deinem Leben? Mal abgesehen von deinem Ehepartner. Wer hat einen positiven Nutzen? Wer hat einen positiven Nutzen von deinem Leben? Auch bezogen auf die Gemeinde, in der du stehst. Und denk da ruhig mal drüber nach, Claudia. Okay. Mit dem Wort Nutzen, da denkt man immer so ein bisschen betriebswirtschaftlich, aber ich beharre auf diesem Ausdruck deswegen, weil er in diesen ersten Versen des 12. Kapitels doch eine ganz zentrale Rolle spielt bei Paulus. Im Korinther 12 beginnt Paulus mit seiner Lehre, habe ich gesagt, über das Wunder von Gemeinde und das Wunder von Gnadengaben und was er mit einem Menschen macht. Und hier betont Paulus den Nutzen, den diese Gnadengaben haben sollen. Fangen wir mal an mit den ersten drei Versen. Dort schreibt Paulus: Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Geistesgaben. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Göttern zu dienen. Götzen, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Diese drei Verse sind so ein bisschen irritierend, aber ich versuche zumindest über einen Vers Klarheit zu erlangen mit euch. Es ist ja so, wir kriegen ja bei Paulus, wenn er Briefe schreibt, immer nur einen Teil der Kommunikation mit. Das ist wie so ein Telefongespräch, bei dem man zuhört und man hört immer nur eine Seite reden. Die andere hört man leider nicht. Und so müssen wir so an manchen Stellen uns ein bisschen versuchen zu orientieren, was Paulus gemeint haben könnte. Die Grundlage ist, dass die Korinther dem Paulus einen Brief geschrieben haben und da so ein paar Fragen aufgeschrieben haben. Diesen Brief haben wir leider nicht, aber man kann ihn aus dem Korintherbrief hier erschließen. Paulus beginnt also seine Ausführungen über die Gnadengaben und über die Gemeinde bei der Zeit, als die Korinther noch keine Christen waren. Das heißt also in der Zeit, bevor sie sich bekehrt haben. Und die Korinther waren in dieser Zeit, bevor sie Christen wurden, nicht etwa ohne religiöse Betätigung, sondern die waren irgendwie, weil es in der damaligen Gesellschaft relativ normal war, in Kulten integriert, in Götzenkulten, wie Paulus das sehr schön sagt. Und zwei Merkmale greift Paulus heraus, die diese Götzenkulte und auch damit das religiöse Leben der Korinther geprägt haben. Das eine Kennzeichen dieser Götzen war ihre Stummheit. Paulus sagt, die können nicht einmal reden. Diese Götzen teilen sich nicht mit und deswegen kommt es auch nicht zu einer Gemeinschaftsbildung derer, die in den Götzenkult gehen. Jedenfalls nicht so, wie Paulus sich das vorstellt. Was die Götzen einfordern, ist Aufmerksamkeit, ist Zeit, ist Opfer, ist Geld. Man könnte es auch umschreiben mit Unterwerfung. Aber sie antworteten nicht, sie hatten keine Stimme. Und Paulus zeigt, dass ihr, sagt er zu den Korinthern, ihr wurdet dahingerissen, dahingezogen. Ihr standet unter einer Art Zwang. Ihr standet in diesem Bann der Götzen. Und damit will er sagen, ihr wart wie Marionetten. Ja, die an Fäden hingen, die wurden hin und her gezogen, ohne eigene Entscheidung, ohne Gestaltungsmöglichkeit der Beziehung, ohne Austausch und letztlich ohne Würde und Wertschätzung durch diese Götzen. Paulus sagt, erinnert euch daran, ihr wurdet da hingerissen, ihr wart eine konturlose, willenlose Masse, die sich einfach unterwerfen sollte. Ihr wurdet weder gefragt noch gehört. Sie wurden also nicht als Gegenüber wahrgenommen. Und dann sagt er, Leute, als ihr Christus kennengelernt habt, da hat etwas Neues begonnen. Ihr wurdet auf einmal, wir haben da in der Bibel viele andere Ausdrücke zu, aber ich möchte es einfach mal so nennen, ihr wurdet Partner des lebendigen Gottes. Vorher wart ihr Stimmvieh, jetzt seid ihr Partner des lebendigen Gottes geworden. Durch den Geist spricht Gott mit euch. Da ist auf einmal eine Stimme, er lehrt euch. Und er lehrt euch vor allen Dingen, zu Gott Vater zu sagen, geliebter Vater, Väterchen. Oder auch wie manche heutzutage sagen, Papi. Ihr habt es jetzt mit einem Gott zu tun, der redet und der euch eben nicht wie willenlose Marionetten behandelt. Ja, dieser Gott, der kommt durch seinen Geist sogar in euch hinein und er arbeitet mit euch zusammen. Gott bezieht euch in sein Wirken mit euch ein. Und er geht sogar so weit, habe ich am letzten Sonntag darüber gepredigt, dass er sogar durch euch redet. Und wenn man das zusammenfasst, dann kann man sagen, was für eine Würde und eine Wertschätzung die Korinther erfahren durch Gott. Sie werden von Gott sogar geliebt. Das ist wirklich eine ganz neue Erfahrung. Was für ein Kontrast zu früher. Unterwerfung und auf einmal Partner, die geliebt werden, die lieber Vater sagen dürfen. Kommen wir zu den nächsten Versen, 4-6. Es gibt viele verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Paulus war ein sehr kreativer Mensch. Der hat die griechische Sprache auch durch Worte bereichert. Und zwar hatten die Korinther geschrieben, erzähl uns was über die Geistesgaben, das ist auf Griechisch Pneumatika. Und Paulus antwortet und sagt, und ich erzähle euch jetzt was über die Gnadengaben, Charismata oder eingedeutscht Charismata. Paulus spricht also von Gnadengaben und meidet so ein bisschen den Begriff Geistesgaben. Und das hat etwas damit zu tun, wie er selber Gott erlebt hat. Nämlich, als er sich bekehrt hat, hat er das als ganz großes Gnadengeschenk erlebt. Er sagt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und Paulus erlebt das als einen echten Neuanfang. Er sagt im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, also beginnt jemand ein Leben mit Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dieser Gedanke ist für Paulus sehr, sehr wichtig, weil er sagt, alles, was ich bin, alles, was ich kann, meine Ausbildung, mein Verstand, meine Fähigkeit, mein Handwerk, alles, was ich gelernt habe, meine Gene, mein Charakter, das alles wird durch die Hände der Liebe Jesu Christi nun gestaltet. All das wird durch den Geist Gottes belebt. All das gehört Gott. Alles bringe ich freiwillig und gerne unter die Herrschaft Jesu Christi. Und alles möchte ich in den Dienst nehmen lassen durch den Geist Gottes. Das macht er freiwillig, das macht er gerne. Und es ist sozusagen eine Antwort auf die Gnade, die er erlebt hat. Deswegen nennt er auch diese Geistesgaben, wie die Korinther das nennen, lieber Gnadengaben. Und etwas, was Paulus nicht macht, was ich in den Diskussionen oft höre, die Frage ist, ist das jetzt eine natürliche oder ist das eine geistliche Gabe? Für Paulus ist das keine Kategorie. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Er macht diesen Unterschied nicht und deswegen schlage ich vor, dass wir es auch lassen. Er sagt, alles, was mich ausmacht, vom Verstand bis zu den Füßen, all das stelle ich als Gaben in seiner Gnade Gott zur Verfügung. Als freiwillige, fröhliche Antwort. Dann beschreibt Paulus in den Versen 4-6 etwas näher, was die Gnadengaben ausmacht. Manchmal, wir Deutschen lieben das, immer alles zu kategorisieren und auseinanderzuhalten, aber Paulus führt es immer zusammen. Das finde ich sehr schön. In den Texten steht etwas von Gnadengaben, es steht da etwas von Diensten, Diakonia, und es steht etwas von Energemata, also Wirkungen, Kraftwirkungen, wie auch immer. All das gehört zusammen, das kann man nicht aufsplitten, auch wenn Paulus das hier so sprachlich ein bisschen macht. All das, was der Geist gibt an Gaben, sind Gnadengaben. Und er sagt, diese Gnadengabe, die äußern sich immer in einem Dienst. Und das Normale ist, wenn ein Dienst sozusagen aus der Gnade heraus gestaltet wird, dann führt das zu einer Wirkung. Das ist eigentlich gemeint. Gnadengaben sind Geschenke, die als Dienste Wirkung hervorbringen. Also im Grunde genommen, Paulus kann eine Gnadengabe nicht irgendwie so denken, dass das einer hat und ganz glücklich darüber ist und dann passiert nichts. Da muss immer was passieren. Da entsteht irgendwie ein Dienst, eine Diakonia, und daraus entsteht eine Wirkung. Und zusammenfassend können wir nochmal sehen, dass alles auf Gott zurückgeht. Ihn interessiert das gar nicht so sehr, ob das nun vom Geist ist oder der Jesus einen dazu beauftragt hat, sondern er sagt, es kommt alles, alles kommt von Gott. Das ist ihm wichtig. Gott ist der, der alles in allem wirkt. Das, sagt Paulus, also Gnadengabe, die zu einem Dienst wird, eine Wirkung hervorbringt, das ist normal, wenn man Christ wird. Das ist ein geistliches Prinzip, könnte man auch sagen, wenn man mehr das meint. Aber er sagt, das ist wachstümlich, das ist das natürliche Leben eines geistlichen Menschen. Der Schwerpunkt dieser Verse liegt darauf, dass Gott eben mit uns Menschen zusammenwirkt. Er achtet Menschen, die sich zu ihm bekehrt haben, für so wertvoll, dass er ihnen Gaben gibt durch seinen Geist. Das ist also quasi schon ein Zeichen von Respekt Gottes und von, ja, dass er möchte, dass wir das, was er will, mitgestalten. Und so befähigt Gott uns zu Diensten und reißt uns damit auch aus der Einsamkeit, aus dem Einzelkämpfertum und wehrt so dem religiösen Genießertum. Davon hatten die stummen Götzen keine Ahnung. Sie kennen nur Unterwerfung des Menschen, aber Gott sieht etwas ganz anderes, er ist völlig anders. Kommen wir zum Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Bei jedem zeigt sich die Wirkung des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ich möchte diese beiden Begriffe, jedem und Nutzen, jetzt doch nochmal rausgreifen. Dass Paulus das betonen muss, dass jedem in der Gemeinde eine Gnadengabe gegeben hat, ist dieser Situation in Korinth geschuldet. Wenn man sich den Korintherbrief durchliest, ist eine ganz normale Gemeinde mit allem, was es so gibt. Aber es gab eben Leute, die eine Gnadengabe ganz besonders hochschätzen. Und wir müssen ja eben dann denken, die Gemeinde gibt es ja noch nicht so lange. Die tasten sich ja noch sozusagen in das Leben hinein. Die haben auch noch keine wirkliche Vorstellung, was Gemeinde alles ist. Und deshalb muss Paulus hier so ein paar grundlegende Sachen sagen. Und vermutlich würde es so gewesen sein, dass die Leute eine Gabe entdeckt hatten. Das war die Sprachenrede. Dazu komme ich in einigen der späteren Predigten nochmal. Das ist also durch den Geist Gottes gewirkte Sprache. Und die waren davon so besoffen, dass sie gesagt haben, das ist es. Wer diese Gabe hat, der hat den Heiligen Geist. Und sie haben sozusagen diese eine einzige Gabe zum Ausweis des Glaubens und christlicher Vollmacht erhoben. Warum taten sie das? Das ist ganz einfach, weil sie die hatten. Ja? Immer das, was ich habe, ist immer das Beste und das Wichtigste. Und manchmal, wenn es schlecht läuft, fühlt man sich dadurch auch ein bisschen besser als die anderen. Kann auf sie herabschauen. Jedenfalls sagten sie, wer diese Gabe nicht hat, der hat auf jeden Fall nicht den Heiligen Geist. Und er sagt Paulus, Leute, das ist eine Irrlehre. Und ganz zu Anfang hatten wir das schon gelesen, er sagt, jeder, der sagen kann aus ganzem Herzen, Jesus ist der Herr, der hat den Heiligen Geist. Im Galaterbrief sagt er, der Geist kommt in euch und befähigt euch dazu zu sagen, lieber Vater. Das ist ein Ausweis dafür, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und dann muss Paulus sagen, hey Leute, nicht eine Gabe und nicht nur für ein paar, sondern jeder auch wenn ihr das noch nicht erfahren habt. Jedem ist eine Gabe gegeben, so die wörtliche Übersetzung. Der Geist Gottes begabt jeden mit Gaben. Er lässt keinen aus und lässt keinen leer ausgehen. Das liegt daran, weil Gott jeden für würdig erachtet, an diesem Projekt mitzumachen, Gemeinde Jesu Christi, um dadurch seine geliebte Schöpfung zurückzubekommen. Jeden erachtet Gott für würdig, mitzuwirken. Nachdem er dieses jedem betont hat, kommt dieses wunderbare Wort zum Nutzen. Immer geht es zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Also wir sehen, dass Paulus die Lehre von den Gnadengaben verwebt mit der Lehre von der Gemeinde. Das gehört zusammen, kann man nicht auseinanderreißen. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und hier fängt auch Paulus jetzt an, über Gemeinde zu lehren, wie er es bisher offensichtlich in Korinth noch nicht gemacht hatte. Die Gnadengaben sind nicht dazu gegeben, dass einer sagt, wow, jetzt habe ich's und sich ganz toll dabei fühlt und sich damit auch genügt und das so auch schön für sich behält und die anderen nicht in den Blick bekommt. Deshalb sagt Paulus, eine Gnadengabe kommt in einen Dienst und bringt Wirkung hervor. Es geht also um den Nutzen, oder das kann man auch übersetzen, zum Vorteil aller. Und das war den Korinthern neu. Daraus folgt aber auch, dass Gnadengaben mindestens in zweifacher Weise missbraucht werden können. Die eine hatte ich gerade beschrieben, die eine Art ist, sich selber aufzuwerten und zu sagen, wow, und so eine Gabe mehr als Orden zu verstehen und als Auszeichnung. Und die andere Art, eine Gnadengabe zu missbrauchen, ist, sie verkümmern zu lassen. Beides schadet der Gemeinschaft. Wer sich mit seiner Gnadengabe selbst aufwerten will, der nimmt sich selbst zu wichtig im Konzert einer Gemeinschaft. Fördert das Blick auf ich, auf das Ich und nicht auf Jesus. Das Ganze kann auch verbunden werden, je nachdem, mit der Abwertung anderer, hatte ich angedeutet, aber eben auch mit dem Ausüben von Macht, was ja in Gemeinde auch nicht so selten vorkommt. Aber wer sich selbst mit seiner Gnadengabe aufwertet, der zeigt, dass er zutiefst nichts verstanden hat von der Vaterliebe Gottes. Das ist ihm verborgen geblieben. Wer sich vom Vater geliebt weiß, der braucht das nicht. Wer seine Gnadengabe verkümmern lässt, der schadet auch der Gemeinde. Denn er entzieht der Gemeinde damit einen Dienst und damit auch eine Wirkung. Und er macht durch Unterlassung und Verweigerung eine Gemeinde ärmer, als sie es sein könnte. Andere werden dadurch möglicherweise überfordert. Anderen entgeht etwas, was im Grunde nur du bringen kannst. Und so macht Paulus uns sehr achtsam auch darauf, zu fragen, was habe ich für eine Begabung und wo sind Menschen, die davon einen Nutzen haben in der Gemeinde. Wenn ich also durch Unterlassung und Verweigerung Gemeinde ärmer mache, wird sie abgebaut und nicht aufgebaut. Und das ist für ihn das Hauptkriterium ja auch, was Gaben bringen sollen. Es geht darum, dass was vorher nicht da ist, auf einmal da ist. Gemeinde soll aufgebaut werden, sagt er. Wir sind aufeinander angewiesen, damit ich mich selber und damit Gemeinde sich gesund entwickelt, damit sie wächst. Ich möchte heute schließen mit 4 Fragen. Ich hatte am Anfang gesagt, es wäre ganz gut, wenn man mal Bilanz zieht und das nicht erst andere bei meiner Beerdigung machen. Erste Frage, ist dir diese Wertschätzung durch Gott bewusst, dass er dich in sein Wirken mit einbezieht, dadurch, dass er dich begabt? Also ist dir diese Wertschätzung Gottes bewusst? Das Zweite, kann mich auch mal fragen, interessiert dich überhaupt, was für eine Gnadengabe du hast? Kann er sagen, pff, das Thema ist für mich durch oder habe ich mir noch nie, will ich auch nicht. Ich mag religiöses Genießertum, das reicht mir. schöner Gottesdienst ist okay. Ja? Also interessiert dich das überhaupt, welche Gnadengaben, welchen Dienst und welche Wirkung Gott dir gegeben hat? Das Dritte, was willst du in der nächsten Woche tun, um deine Gnadengaben zu entdecken? Marianne ist da vom Büchertisch. Am Büchertisch gibt es zum Beispiel ein sehr hilfreiches Buch, glaube ich, Entdecke deine Gaben oder die Gaben, die Farben deiner Gaben. Christian A. Schwarz, kann man bestellen, kleines Büchlein. Da kann man gut mit arbeiten, ist eine Empfehlung wert. Und das Letzte hat sich angedeutet, wer in der Gemeinde hat von deiner Gnadengabe einen Nutzen? Also nochmal, Frage nach der Wertschätzung, Interesse, was willst du konkret nächste Woche tun oder die nächsten Wochen tun? Buchempfehlung und auch die Frage, wer hat eigentlich Nutzen von deinen Gnadengaben? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt uns eine kleine Pause gönnt und nochmal das Lied, das ihr ganz zu Anfang gesungen habt, das war so schön. Wenn ihr das nochmal anmacht, dann können wir so ein bisschen nachdenken und dann... Ah ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, wenn ihr drei dann uns gleich weiterführt. Während der Anbetungszeit gibt es die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Es werden einige Teams hier sein, die stehen, werdet ihr schon sehen und da könnt ihr dann hingehen und euch segnen zu lassen. Jetzt hören wir nochmal auf den Anfangstag.